Vater, ich bitte dich, dass du uns berührst in unserem Herzen, dass wir die Dinge aus deinem Reich richtig verstehen können. Dass heute Morgen ein Tag ist, ein Moment ist, wo Wahrheit Gottes uns diese Gnade wirklich erreicht und wo wir wirklich ermutigt sind in unserem Herzen, dass die Dinge, die versuchen, uns von dir wegzuziehen, dass du mit deiner Kraft in uns stärker bist. Amen. Ja, mir ist das heute im Lobpreis aufgefallen und auch das, was so ein bisschen auf meinem Zettel steht, was ich gerne euch mitteilen würde, dass es darum geht, dass Dinge, Kräfte, Umstände, ich weiß es nicht, alles Mögliche. Es gibt immer wieder Sachen, die versuchen uns wegzuziehen von Gott. Die versuchen sich zwischen uns und ihm zu stellen und die versuchen uns immer wieder irgendwie, dass es anstrengend wird, dass es mühselig irgendwie wird und nicht unseren Glauben so leben, wie es eigentlich Gott sagt. Gott hat in seinem Wort gesagt, wenn der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Und er hat nicht gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr so mühselig und beladen seid, in Zukunft wird euer Weg auch nicht einfacher. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erfrischen. Ich will euch wirklich erfrischen. Und wenn wir nicht erfrischt sind, wenn es nicht möglich ist, irgendwie erfrischt zu sein, irgendwie wieder Land zu sehen, da gibt es etwas zu tun, da gibt es irgendetwas in unserem Leben, was nicht richtig ist. Und das hat mich in den letzten Zeiten, in den letzten Tagen auch so in meinen stillen Zeiten, in meinen Gebetszeiten auch so innerlich für mich selbst und auch für uns als ganze Gemeinde irgendwie innerlich so, ja, von bewegt bis beunruhigt und sagen, Herr, was sind das Dinge, die uns irgendwie versuchen, von dir wegzuziehen? Im Psalm 87, Vers 7 steht, alle meine Quellen sind in dir. Ist das wirklich so? Dass ich sage, dort, wo ich in meinem Leben nicht weiterkomme, dort, wo auch im Glaubensleben es irgendwie kompliziert wird, wo irgendwie verschiedene Dinge sind. Die Bibel sagt, alle meine Quellen sind in dir. Und es lohnt sich da mal fair und ehrlich zu sich selbst zu sein. Und dann ein Parallelvers aus dem Neuen Testament dazu, Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle, aus der Fülle, die Jesus Christus gebracht hat, die bei Gott im Himmel für uns alle ist, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Also er hat für uns wirklich Gnade. Und eine andere Übersetzung steht sogar in diesem Johannes 1, Vers 16, weil nicht nur aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Da haben wir manchmal so einen Eindruck, na gut, die einen empfangen das halt alles und die anderen empfangen das halt nicht. Und der eine hat halt Glück und der andere irgendwie scheint von Gott vergessen zu sein. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar dieser Vers, Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Da gibt es einen Aspekt, der auch etwas mit mir zu tun hat, wo ich sage, Herr, wenn ich in meinem Leben an verschiedenen Dingen nicht weiterkomme, dann will ich das von dir nehmen. Was mir aufgefallen ist und wo ich selber innerlich immer ein bisschen so eine Barriere habe, ist, dass wenn wir Dinge gesagt bekommen, wenn wir wie heute auch im Lobpreis, wo wir gesagt haben, hey, wenn sich Dinge zwischen mir und Gott gestellt haben, wenn Dinge auffallen, die nicht in Ordnung sind, dass wir da ganz schnell in diese Schiene kommen, dass wir uns angeklagt fühlen. Aha, jetzt hat wieder jemand was einem nicht gefällt an meinem Glaubensleben und jetzt kommt wieder einer und legt den Finger in die Wunde und zeigt mir wieder, wie schlecht ich bin. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich selber diese Gedanken manchmal habe, dass ich solche Dinge, solche Aufrufe, die von Gott herkommen und sagen, komm doch wieder her zu mir, komm doch wieder ran an mein Vaterherz und lass doch die Dinge, die sich zwischen uns gestellt haben. Ich kann das nachvollziehen, wie wir da ganz schnell in diesen Hals der Anklage kriegen und dann innerlich erst einmal zumachen. Ganz besonders deutlich wird mir das in seelsorgerlichen Gesprächen, wenn du dann manchmal mit Leuten sitzt und irgendwie den Eindruck hast, du weißt ganz genau, dass in ihrem Leben eine Menge Mühsal ist, eine Menge Dinge sind, die einfach, wo man nicht von Segen sprechen kann. Und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, man müsste den Leuten erst einreden, dass sie irgendeinen Fehler haben. Das ist, und ich denke, das liegt daran, weil Leute instinktiv, schutzmäßig für sich schon erst einmal zumachen. Wenn sie irgendwas gesagt kriegen, die machen erst einmal zu, ehe mein ohnehin schon verletztes Herz vielleicht noch mehr verletzt wird. Aber ich möchte euch sagen, Gottes Herz, Gottes Sehnsucht, wenn er uns etwas sagt und uns wieder hinziehen will an sein Herz, da ist ein ganz, ganz fürsorgliches, liebevolles Vaterherz, was da sagt, Mensch, mein Kind, mein Mädel, mein Junge, komm doch wieder zu mir. Du musst nicht mit diesen ganzen mühseligen Dingen leben. Du musst nicht diese trockene Geschichte, die sich so trocken und so mühselig anfühlt, das musst du nicht haben. Ich, wenn du zu mir kommst, dann will ich dich erfrischen. Und manchmal habe ich mir gesagt, ach Mann, das ist doch immer wieder dasselbe und das geht doch eigentlich immer wieder von vorne los. Und wenn wir aber die Bibel aufmerksam lesen, merken wir, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Und ich denke manchmal, dass wir uns auch in unserem Glaubensleben ein bisschen verführen lassen mit diesem ganzen weltlichen Mainstream, schneller, höher, weiter, immer etwas Neues, ganz schnell umzappen, neues Programm, was kommt jetzt? Und wir kommen innerlich nicht zur Ruhe. Wir kommen innerlich nicht an den Punkt, wo wir sagen, Herr, bei dir finde ich Ruhe. Bei dir ist meine Quelle, bei dir nehme ich diese Gnade dort, wo es in meinem Leben dünn aussieht, wo ich Dinge in meinem Leben nicht auf die Reihe kriege, wo meine Geduld nicht ausreicht und so weiter, wo mein Charakter noch nicht verändert ist. Und ich habe festgestellt, dass es den Aposteln damals mit den ersten Gemeinden auch nicht viel anders ging. Und sie haben sich nicht gescheut und haben gesagt, die haben gesagt, Moment, es hat keinen Sinn, uns auch auf geistlichen Dingen weiter zu pushen und weiterzumachen. Komm, es muss noch dies, es muss noch jenes. Sondern sie haben auch gesagt, es kann sein, dass wir von Zeit zu Zeit wieder zu den Anfangsgründen zurückkommen müssen. Paulus, weiß ich nicht, ob es Paulus war, Hebräerbrief, sind sich die Leute nicht sicher, wer den geschrieben hat, aber im Brief an die Hebräer steht so eine Passage, dass da Dinge über den Glauben, über Jesus, über das Wiederkommen und über seine Rolle als Messias beschrieben werden. Und der Schreiber schreibt, über diese Dinge haben wir viel zu sagen. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind. Sie sind schwer zu erklären, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfanggründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Hier spricht er zu Menschen, die, und der Hebräerbrief ist ja an gottesfürchtige Juden gerichtet, die, denke ich, auch dort auf dem Weg waren, den Messias zu erkennen. Und hier ist es deutlich, dass man sagt, es hat keinen Sinn, jetzt viel weiter zu gehen. Es hat keinen Sinn, wieder was Neues, wieder was obendrauf. Es gibt Defizite in den Anfangsgründen, in den Grundlagen. Und dieser Vers 12 im 5. Kapitel vom Hebräerbrief bezieht sich auf die Zeit, wo Menschen gläubig geworden sind und als Nachfolger Gottes, als Nachfolger Jesu leben. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, das heißt also, nach einer Zeit X, sage ich mal, in unserem Glaubensleben, sollte es uns möglich sein, anderen die Geheimnisse Gottes zu erklären. Es sollte uns möglich sein, die Wahrheiten und die wunderbaren Vorteile des Reiches Gottes anderen nahe zu bringen. Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir, Mensch, da gibt es Dinge, da habe ich massive Defizite an den Anfangsgründen. Und ich müsste feste Speise vertragen können und ich habe es wieder nötig, Milch zu trinken. Ich möchte euch solche Beispiele aus den letzten Wochen erzählen, wo mir das aufgefallen ist, wie nötig das ist, dass wir mit den Anfangsgründen und mit den Basics von christlichem Glauben vertraut sein müssen, damit wir eben an dieser Kraftquelle dran sind und in unserem Leben wirklich, unser Leben wirklich anders ist, wie das Leben von den Menschen, die Gott nicht haben. Ein so ein deutlicher Punkt war das erst voriges Wochenende, wo wir dieses Eheseminar hatten, ja, das war's nicht. Mir kommt es vor, als schon wieder so viel passiert in der letzten Woche. Mir kommt es schon vor, als wenn das länger her wäre. Das Thema unsere Ehen. Wie unsere Ehen sind. Was ich als Mann Gottes in einer christlichen Ehe zu tun habe. Welche Rolle die Frau in einer Ehe hat. Und welche Dimension uns eigentlich in einer christlichen Ehe als ein Bund verbindet, gehört zu den Anfangsgründen und zu den Anfangsdingen des christlichen Glaubens. Und wir haben dort, was ich denke, was absolut Gottes Wille war und Gottes Idee, dass wir das dort gemacht haben. Aber wir haben dort Leute gelehrt, in den Anfangsgründen über die Zusammenhänge von christlicher Ehe und auch von christlichem Zusammenleben, die jahrelang im Glauben sind und auch jahrelang verheiratet sind. Und wo wir sagen, Mensch, wenn das nicht so gewesen wäre, müsste ja jemand, der 5 oder 10 oder 15 Jahre verheiratet ist, der müsste sagen zu jemand, wenn der Nachbar beim Rasenmähen am Zaun mit einem trüben Gesicht uns grüßt und wir vielleicht auch wissen, weil das Fenster manchmal offen ist, bevor die zu Bett gehen und wir hören den Ehestreit, wo wir eigentlich diejenigen sein sollten, die den Leuten etwas erklären müssten. Und in vielen, vielen Fällen unterscheiden sich zum Beispiel unsere Ehen nicht von denen, von den Menschen, die ihre Ehe ohne Gott leben. Und da lesen wir das im Hebräerbrief, obwohl ihr der Zeit nach, eurer Nachfolge, eures Lebens nach, eigentlich Lehrer sein müsstet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe des Glaubens erklärt. Und deswegen denke ich auch, wir sollten dort uns auch nicht schämen. Wir sollten das aber als eine Realität aufnehmen und sollten sagen, ja Herr, was steht denn in deinem Wort? Und was habe ich denn zu tun? Zum Beispiel als eine Frau nach deinem Herzen, als ein Mann nach Gottes Herzen oder welche geistliche Dimension hat denn ein Bund zum Beispiel an dieser Stelle? Oder eine andere Geschichte haben wir am letzten Mittwoch uns thematisch in unserem E-Kurs damit befasst. über das Thema Gebet. Wie sollte unser Gebetsleben aussehen und wie sollte unser gemeinsames Gebetsleben aussehen in einer Gemeinde? Und ich denke, das ist gut und richtig. Also es ist also nicht negativ, dass wir jetzt das darüber reden müssen. Ich denke, auch ein E-Kurs ist ja speziell auch dafür da, um da noch einmal diese Sachen aufzufrischen. Aber wenn wir dort merken, dass wir eigentlich dort schon lange nicht mehr bei diesem ersten Feuer sind, schon lange nicht mehr dort sind, wo wir sagen, ja, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mit Begeisterung Bibel gelesen, da habe ich oftmals die Stimme Gottes gehört. In meinen Gebetszeiten, da habe ich oft Ermutigung erfahren, wenn ich zusammen mit Leuten in unserem Hauskreis oder irgendwo war, wo ich gesagt, Mensch, da haben wir Reden Gottes erlebt, da haben wir den Fluss Gottes erlebt. Und wenn das irgendwie weg ist, dann sollten wir uns dort wieder, dann möchte Gott uns nicht anklagen und sagen, hey, was bist denn du für eine Pfeife, wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Sondern er sagt, Mensch, komm doch wieder zurück. Komm doch wieder zurück an diese Quelle. Nimm doch wieder diese Gnade, welche Kraft im Gebet liegt. Und das hat mir irgendwie Mut gegeben und hat gesagt, Mensch, wir müssen das auch wieder unter uns lehren und darüber reden. Ich hatte mir die Idee, wo wir dann so ein Stück in den Pausen bei unserem Eheseminar da gesprochen haben, haben wir gesagt, Mensch, eigentlich, das könnten wir auch wieder mal zu Hause machen. Ich denke, diese Lehren über diese Geschichten, das müssten wir eigentlich auch wieder mal zu Hause machen. Wir müssten uns zu Hause auch mal wieder unsere Ehen angucken. Und genauso ging mir's mit dem Christian seiner Lehre am Mittwoch im E-Kurs. Das ist auch eigentlich die Grundlagen von Gebet und von gemeinsamen Gebet und von Dingen, die wir einfach tun und Dinge, die wir einfach lassen müssen, damit es irgendwie auch nicht nervt, nicht stört oder überhaupt zu einem geistlichen Fluss kommt. Das ist eigentlich gar nicht nur für eine spezielle Gruppe, sondern wir müssten uns auch wieder gemeinsam daran erinnern. Ich habe heute Morgen, bin ich darauf gestoßen, auf eigentlich das Standardgebet, was wir aus der Bibel kennen, weil Jesus einfach gefragt wurde zu dem Thema, Mensch, Herr, lehre uns beten. Wir wissen das von Johannes dem Täufer, der hat seine Jünger auch gelehrt, wie sie beten sollen. Und die haben gesagt, Jesus, sag uns mal, wie wir beten sollen. Und Jesus, der natürlich wusste, wie man betet, der sagt, ich kann euch da mal ein paar Instruktionen geben. Zum Beispiel finden wir das in Matthäus 6 ab dem 5. Vers und ich denke, die Bibelkundigen wissen, worauf ich hinaus will, dass Jesus ein Gebet uns vorlegt und ich möchte fast sagen, oder ich bin überzeugt, dass es nicht ein Gebet im Sinne eines Gebetes ist, sondern ich denke, es ist eine Gebetsstrategie, eine Art und Weise, wie wir nach dem Wort Gottes uns in der Gegenwart Gottes, was der Reihe nach kommen sollte und wie wir uns verhalten sollten. Und dieses Gebet, was wir kennen als das Vaterunser, ich habe da keine Recherchen angestellt, aber ich vermute, es ist wohl das meistgebetetste Gebet in christlichen Kreisen. Und ich denke, Leute, die das irgendwie von ihrem Glaubensleben von früher, vielleicht auch von Kirchenbesuchen her kennen, dass da regelmäßig das Vaterunser gebetet wird. Und im Gegensatz dazu, dass das möglicherweise das meistgebetetste Gebet ist, glaube ich, es ist eins der Gebete, was am wenigsten ernst genommen wird. So traurig das klingt. Aber ich glaube, es ist im täglichen Leben am wenigsten wird das umgesetzt. Weil es wird wie eine Formel heruntergebetet, was es aber nicht ist. Und ich habe das heute Morgen mir durchgelesen nochmal und habe mir festgestellt, zu den Anfangsgründen gehört zum Beispiel zu verstehen, was Jesus hier sagen wollte. Und Jesus legt uns hier einen geistlichen Lebensstil vor. in diesem Gebet. Er gibt uns hier nicht ein Gebet, wie du sagst, auch falls du selber auf keine Worte kommst und falls dir selber nichts einfällt, was du beten sollst, dann betest du halt das. Sondern Jesus offenbart uns hier ein paar Grundprinzipien. Und er sagt uns, und ich bin davon überzeugt, sagt, wenn wir diese Dinge wieder neu bedenken und uns darauf zurückbesinnen, dass wir dann wieder näher an sein Vaterherz kommen. Und in diesem Gebet gibt es einige Bitten, die wir durchaus an Gott auch stellen dürfen. Um unsere Versorgung, um unser tägliches Brot, um die Vergebung unserer Schuld und so weiter. Aber wer das aufmerksam liest, da gibt es mindestens 3 extrem wichtige Dinge, die wir vorher aus dem Wort Gottes lernen können, wo wir sagen, ach, so funktioniert das. Zuerst sagt Jesus, wenn ihr betet, wenn wir zu Gott kommen, dann sagt er, Vater, der im Himmel ist, geheiligt werde dein Name. Wenn ich etwas heilige, dann ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Dann ist etwas für mein Leben die absolute Nummer 1. Wenn mir etwas heilig ist, dann sage ich, darauf lasse ich nichts kommen. Für manche Leute ist ihr Auto heilig und die lassen nicht mal ein Staubkorn auf ihr Auto kommen, weil es ist ihnen heilig. Und das Ding muss sauber sein und da darf auch nicht der kleinste Kratzer dran sein. Und wenn uns Gott wirklich heilig ist, dann lassen wir darauf nichts kommen. Auf die Beziehung zu ihm, auf die Nähe zu ihm. Und auch darauf, dass er absolut in allen Dingen unsere Nummer 1 ist. Dann lesen wir hier, dass wir in dem Gebet formulieren sollen, oder dass Jesus das uns so vorgibt, dein Reich komme. Dein Reich komme heißt für mich definitiv diese Ewigkeitsperspektive. Dass das, was er schon von Anfang an mit der Schöpfung vorgesehen hat, dass die Menschen in der sich als Freunde Gottes in seiner Gegenwart aufhalten können und dass hier dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass diese Wahrheit Gottes hierher kommt, das kommt noch vor den Bitten und vor den Anliegen, die ich habe. Und viele Menschen haben das nicht mal auf dem Schirm. Und uns rutscht das auch manchmal weg. Herr, dein Reich komme, das ist das Wichtige. Nicht das, was ich will. Und das Nächste, was dann noch dort anschließt, wo das noch drastischer wird, dein Wille geschehe. Da haben wir 3 wichtige Dinge, wo ich sage, die gehören zu den Anfangsgründen unseres Glaubens, zu den Basics. Und die lassen wir uns oftmals rauben. Da ist Gott nicht mehr heilig, da ist Gott nicht mehr die absolute Nummer 1, da ist er nicht mehr in unserer Denkweise, in unserer Herangehensweise, ist er nicht mehr die Nummer 1. Und dann rutscht, wenn das passiert, rutscht uns auch diese Ewigkeitsperspektive. Naja, wer weiß, und dann kommt Zweifel, und dann kommt dies und jenes, naja, irgendwie, am Anfang war es mal irgendwie frischer, jetzt ist es nicht mehr so. Und dann kommt als Nächstes dieser Schritt, dass wir wieder anfangen, unseren eigenen Plan durchzuziehen. Irgendwie muss ich ja selber sehen, wo ich bleibe. Dass der Glaube weg, dass Gott mich versorgt, dass Gott sich um mich kümmert. Und das ist mir irgendwie ein Anliegen, das ist mir wichtig. Und ich bin überzeugt, das ist auch Gott wichtig. Dass er sagt, Mensch, meine lieben Kinder, kommt doch wieder auf diese Bahn. Kommt doch wieder dorthin. Und wenn wir wieder das auf den Thron stellen, wenn das wieder die Nummer 1 ist, dass Gott uns heilig ist, dass wir seine Perspektive, seinen Willen, seine Wichtigkeiten aufnehmen und dass wir auch sagen, dein Wille ist die Nummer 1 und nicht mein Wille. Wenn wir dorthin kommen, dann glaube ich, stehen uns alle Türen wieder offen, dass wir auch um alles andere bitten können, was für unser Leben wichtig ist. Gott möchte nicht nur funktionierende Glaubensmaschinen, sondern Gott möchte, dass es dir gut geht. Und er möchte, dass du dein täglich Brot hast und sogar weit darüber hinaus auch deine tägliche Freude und dein tägliches Auskommen und all diese Dinge. Nicht nur gerade so, sondern mit viel Freude. Er möchte dir die Schulden vergeben. Er möchte, dass du die Kraft hast, auch denen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Und so weiter, bis zum Ende des ganzen Gebetes. Das ist nicht was, was Gott irgendwie nicht möchte. Aber wir haben manchmal keinen Zugang dort, weil ich denke, dass wir schon bei den ersten Dingen dort falsch abgebogen sind. Weil wir bei den ersten Dingen noch nicht mehr dort sind, wo wir mal waren. Du bist mir heilig. Alle meine Quellen sind bei dir. Und aus deinem Reichtum, aus dem Reichtum deines Wortes, aus dem Reichtum von Gemeinschaft, aus dem Reichtum von deinen Anweisungen nehme ich Gnade und Gnade und lebe ich tagtäglich. Damit das, was sich über die Jahre so leise weinend eingeschlichen hat oder über die Monate manchmal nur oder nur über Tage sich so eingeschlichen hat zwischen uns und Gott und wo du manchmal denkst, meine Gebete gehen bloß zur Zimmerdecke, wo sich immer mehr die Lustlosigkeit einschleicht, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen, die auch Jesus lieb haben. Wo sich immer mehr die Trägheit einschleicht und sagt, oh, wieder beten gehen, wieder irgendwo in der Gemeinde, oh, da habe ich jetzt keine Lust, ich habe so viele Sorgen. Wenn du viele Sorgen hast, dann musst du erst recht in Gemeinschaft sein. Wenn du viele Sorgen hast, dann musst du erst recht mit denen in Gemeinschaft sein, die den Herrn lieb haben. Und dich fest an die halten, die sagen, das sind die Prioritäten. Und wenn die stimmen, dann wird alles andere Gott sich auch in deinem Leben kümmern. Rückzug aus geistlicher Gemeinschaft ist ein effektives Mittel, um dich vom Glauben wegzubringen. Und das ist etwas, wo ich denke, da sollten wir nicht zu stolz sein und sagen, ja, wir sind ja in der FCG Zwickau und wir haben ja solche gesalbten Predigten auf der Internetseite und so viele Leute wollen uns hören. Das nützt uns alles nichts, wenn uns hier jeden persönlich die Anfangsgründe, die Fundamente des Glaubens wegrutschen. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass wir da wieder ermutigt werden und wieder da hinkommen und sagen, ja, heute Morgen, heute, es war gut, dass ich im Gottesdienst war. Ich weiß, alle meine Quellen sind bei dir. Ich weiß, aus deiner Fülle kann ich empfangen, Gnade um Gnade, und ich kann sogar nehmen. Aus deiner Fülle habe ich genommen, Gnade um Gnade. Und wenn es darum geht, da umzukehren von falschen Wegen, dann kehre ich um, um wieder bei Gott zu sein. Da habe ich nicht, da knirschen nicht meine Zähne und fühle ich mich angeklagt, sondern sage, ja Herr, ich kann ja wieder zurück zu dir. Es ist so gut, dass du so viel Gnade hast.
Mir ist das diese Woche auf dem Herzen gewesen, dass wir in den Dingen des Reiches Gottes zunehmen. Diese Passage aus Hebräerbrief, die der Frank gelesen hat, ist ja ein Aufruf zur Reife. Ich muss bloß noch mal kurz meinen Notizzettel holen. Also das ist etwas, was ich häufig feststelle, was mir begegnet, was ich auch selber so erlebe. Dass uns Kindern Gottes an einigen Stellen es sehr an Weisheit mangelt und dass wir aus diesen Gründen Dinge leben und Entscheidungen treffen, die verkehrt sind und die negative Folgen haben. Das ist so auch einer meiner Erfahrungen jetzt aus dem Eheseminar, dass so wenig Weisheit da ist und dass wir als Kinder Gottes in Gedanken verstrickt sind und Dinge leben, die wir gar nicht leben sollen, auch nicht leben brauchen. Diese Passage aus Hebräer 5 ist ein Aufruf zu Reife. Ich lese nochmal diesen Vers danach, dann Hebräer 5, 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also der Aufruf ist, wir sollen erwachsen sein im Glauben, um geübte Sinne zu haben, um unterscheiden zu können. Und woher kommt das, dass man erwachsen wird und damit auch unterscheiden kann und geübte Sinne hat? Infolge der Gewöhnung, steht hier in diesem Vers. Infolge der Gewöhnung. Und ich glaube, was absolut wesentlich damit gemeint ist, ist, dass wir eine feste Gewohnheit haben, umzugehen mit dem geschriebenen Wort. Dass dieser zum Himmel schreiende Mangel an Weisheit unter den Kindern Gottes ist und sie deshalb unter Dingen leben, unter denen sie nicht leben sollen. Und wir deshalb in Schwierigkeiten sind, rein gedanklich oder auch in Realität oder in richtigen Situationen, das hat etwas damit zu tun, dass uns die Gewöhnung fehlt. Infolge der Gewöhnung haben wir geübte Sinne. Also das ist so mein Eindruck aus den letzten Reisen, dass die Kinder Gottes das nicht haben und aus dem Grunde nicht unterscheiden können, aus dem Grunde keine geübten Sinne haben. Da kommt der Teufel mit irgendeiner Lüge und wir glauben das und leben und denken in eine verkehrte Richtung. Und deshalb möchte ich uns noch ein paar andere Schriftstellen nennen, die uns zeigen, wozu das Wort in der Lage ist und welche Kraft in dem Wort Gottes ist. Eine Schriftstelle ist aus 2. Timotheus 3, zum Beispiel Vers 15. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, schreibt hier Paulus an Timotheus. Zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also die Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen. Ganz häufig wird die Frage gestellt, ja, was soll ich denn hier machen, was soll ich tun? Anhand von vielen Entscheidungen, die wir treffen und alles, was auch so irgendwie zu mir kommt an Kontakten über E-Mails oder über Anrufe, letzten Endes werden da Probleme geschildert und es steht immer die Frage im Raum, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt tun? Die Heiligen Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen. Haben wir keinen Umgang mit den Schriften, wenn das keine Gewohnheit geworden ist, wenn das kein Bestandteil ist in unserem Leben, dann haben wir eben keine Weisheit. Also die Schriften haben die Kraft, uns weise zu machen. Dann steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Also es ist nicht nur ein Buch, es ist nicht von irgendwelchen Menschen geschrieben, die paar gute Gedanken hatten, sondern das, was wir in der Hand halten, ist vom Heiligen Geist überwacht und er hatte die Regie, dass es so, wie es steht, steht. Es ist also nützlich zur Lehre und zur Überführung. Ein regelmäßiger Umgang mit der Schrift überführt uns. Und wenn wir in unserem Leben kaum Überführung erleben, dann werden wir auch nicht auf andere derartig wirken, dass doch dort Überführung kommt. Das hat etwas mit dem Umgang der Schriften zu tun. Ich meine damit nicht, dass wir es jetzt irgendwie wieder schaffen müssen, auch mal oft in der Bibel gelesen zu haben. Es geht nicht darum, mal in der Bibel zu lesen. Es geht darum, dass die Schriften etwas in uns tun können. Das hat was mit unserer Haltung zum Wort Gottes zu tun, welchen Stellenwert das für uns hat. Es muss etwas aus der Kraft, aus diesem Buch in unser Leben kommen. Das ist enorm wichtig. Ich rede also hier nicht von einem, ja, ich muss immer wieder mehr lesen. Ich rede davon, dass diese Beziehung, die wir haben zu dem geschriebenen Wort, das spiegelt in echt unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott wider. Und wenn wir da in der Praxis, im Alltag, von einem Sonntag zum nächsten mal dieses Buch in der Hand halten, dann bedeutet das, deine Beziehung zum Herrn ist hauchdünn und steht auf ganz, ganz dünnen kleinen Beinchen. Das ist einfach eine Tatsache. Die Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Warum muss die Schrift uns kontinuierlich in Gerechtigkeit unterweisen? Weil diese Tatsache vom Teufel ständig in Frage gestellt wird. Deshalb muss die Schrift uns kontinuierlich unterweisen in Gerechtigkeit. Und Vers 17 steht, wozu das Ganze gut ist, damit der Mensch Gottes, ich denke mal, da ist ein von neuem geborener Mensch gemeint, der Jesus folgt, also damit er richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet, bedeutet der Umgang mit dem geschriebenen Wort, rüstet uns aus, dass wir gute Werke tun können. Und zwar für jedes gute Werk ausgerüstet. Schriftstelle Apostelgeschichte 20 sagt noch mehr darüber, wozu das Wort in der Lage ist, welche Kraft in dem Wort ist. Diese Schriftstelle steht in dem Zusammenhang, wo Paulus unterwegs ist nach Jerusalem, weil er einer Offenbarung zufolge wusste, dass er dahin muss, um dort zu leiden. Und auf dem Weg nach Jerusalem trifft er sich mit den Ältesten von Ephesus. Und aus dieser Passage kommt dieser Vers 32, Apostelgeschichte 20, 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Das ist sehr interessant, dass Paulus sagt, ich befehle euch Gott an und dem Wort. Dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also wenn wir nach Auferbauung suchen, und ich denke, dass wir das kontinuierlich brauchen, auferbaut zu sein im Herrn, dann bedeutet das, wir brauchen den Umgang mit dem geschriebenen Wort, weil es die Kraft hat, aufzuerbauen. Es geschehen so viele fürchterliche Dinge in christlichen Familien oder in christlichen Ehen oder in Gemeinden, weil es von den Menschen zum Wort Gottes kaum eine Beziehung gibt, weil es kaum diese Gewohnheit gibt, nach der wir geübte Sinne haben. Es ist ein absolut wesentlicher Schlüssel. Der Gesamtzustand des Leibes Christi ist in unseren Hemisphären so schwach, weil es fehlt an dem Umgang mit dem geschriebenen Wort. Und jetzt, während ich das sage, spüre ich das fast zum Anfassen, was da von der Wand dagegen aufsteht. Erzählen es nicht schon wieder dieses Ding und schon wieder dasselbe. Und das wissen wir doch alles schon. Wir müssten dazu durchdringen, das zu tun. Wir brauchen den regelmäßigen Umgang mit dem Wort. Auch wir Männer, die wir nie Zeit haben und wo so viele Dinge immer wichtig sind. Wenn wir das nicht haben, sind wir nicht auferbaut. Wenn wir den Umgang mit dem Wort nicht haben, haben wir keine Weisheit. Wir entscheiden dann seltsame Dinge. Wir leben dann verkehrte Dinge. Wir tragen dann auch die Konsequenzen von verkehrten Entscheidungen. Ich finde es hochinteressant, dass Paulus die Ältesten der Gemeinde, die er so sehr liebte, wo er so lange Zeit verbrachte, wo so gewaltige Dinge geschehen sind, diese Konfrontation mit der ganzen Zauberei, all den Dingen in Ephesus, er befiehlt sie Gott an und dem Wort. Was haben wir noch? Ein, zwei Passagen aus Psalm 119, wo noch mehr darüber steht, wozu das Wort in der Lage ist. Zum Beispiel Vers 9, Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Und in dem Zusammenhang auch Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Also die ganze Frage von Reinheit und von Sünde überwinden steht sehr eng im Zusammenhang, ob wir sein Wort in uns verwahren. Also all die Kraft zu leben, wie es im Wort steht, auferbaut zu sein, zu wissen, wer wir sind im Herrn, richtig entscheiden zu können, kommt aus dem Wort. Das hat was damit zu tun, dass wir die richtige Lehre hören, die richtigen Predigten, die richtigen Bücher lesen, aber es hat wesentlich etwas zu tun. Wie sieht unser Umgang mit der Bibel aus? Wie viel Zeit nimmt das ein in meinem Leben, zu lesen in diesem Buch, mit der Haltung, dass das, was ich hier lese, in mir wirken soll und darf, dass der Heilige Geist das gebraucht und verwendet. Und da gibt es ganz, ganz einfache Situationen, in den letzten Monaten einige erlebt und gesehen habe und angerufen wurde und um Rat gefragt wurde, wo ich dachte, kurze Zeit befasst mit dem Wort Gottes, würden diese Fragen gar nicht gestellt werden müssen, weil es ganz, ganz eindeutig und klar im Wort Gottes steht, wie es ist, wie es richtig ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ich denke, dass diese Worte uns zeigen, welche Bedeutung das Wort hat. Hier sagt es, dass das bei Gott war. Und dass Gott das Wort war. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und ist Jesus gekommen als das personifizierte Wort. Deshalb kann Jesus dann auch sagen, dass die seine Jünger sind, die hören und tun, was er sagt. Aber es muss ja losgehen mit dem Hören, was er sagt. Und das hat etwas zu tun, dass wir in diesem Buch lesen und damit Zeit verbringen. So eine Haltung einnehmen, eine innere Haltung, dass das, was wir hier lesen, wirklich vom Himmel kommt. Das ist nicht geboren aus unserer Hemisphäre. Es kommt nicht von unserem Niveau. Es kommt vom Himmel. Es ist übernatürlich. Deshalb gibt sich der Teufel auch sehr viel Mühe, im religiösen Bereich das Wort herunter zu reduzieren auf den Entstehungsort Erde. Aber das ist nicht der Fall. Das Wort war bei Gott und zwar lange bevor wir da waren. Und es kommt vom Himmel, ist vom Himmel herabgekommen in der Person von Jesus. Nochmal eine andere Schriftstelle im Johannesevangelium. Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Ich bin überzeugt, dass in der Hauptsache der Geist Gottes zu uns spricht und auch gerne sprechen will, durch das geschriebene Wort. Das ist der absolut überwiegende Teil. Ich denke, dass man es nicht ganz so an Zahlen festmachen kann, aber ich bin überzeugt, dass es da dieses Verhältnis 80 zu 20 gibt. Zu 80% redet der Geist durch das geschriebene Wort zu uns. Und vielleicht zu 20% direkt in unsere Gedanken durch einen Eindruck oder dass wir einfach seine Gedanken bekommen oder dass eine Auslegung von einem Sprachengebet kommt oder eine Prophetie, was weiß ich. Oder wir hören eine Predigt oder irgendeine Liedzeile spricht uns an. Zu 80% redet der Geist Gottes zu uns durch das Wort. Wenn wir die 80% vernachlässigen, dann gerät der Bereich der 20% in Gefahr, dass dort aller möglicher Unsinn hineinkommt. Und dass wir in der Gefahr sind, die verkehrtesten und falschesten Dinge anzunehmen, als wäre das so richtig oder normal. Ich bin absolut überzeugt, dass das Maß unserer Unterscheidung im Zusammenhang steht mit dem Maß, wie wir das Wort studieren und kennen. Und der Umkehrschluss für mich bedeutet, dass so wenig Unterscheidung da ist, ist der Beleg dafür, dass so wenig dieses Buch gekannt wird. Aber hier steht es, die feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Das bedeutet alle ein jahrelanges, kontinuierliches Treusein, fleißig sein, sich immer mehr hineinzugraben in das Wort. Sich mit Themen zu befassen und gerade dann, wenn wir in Situationen sind, wo es Dinge zu entscheiden gibt, muss einfach unsere erste Frage sein, was sagt das Wort? Und wie oft sind wir davon beeinflusst? Was sagen die Verwandten? Was ist allgemein üblich? Oder wie werden die anderen denken? Kann ich denn das jetzt so machen? Oder ist das extrem oder was weiß ich? Unsere erste Frage ist, was sagt das Wort? Also nach dem Hebräerbrief hier zeichnet einen gläubigen Erwachsenen aus, dass er infolge der Gewöhnung geübte Sinne hat zur Unterscheidung. Also so sehe ich ja auch in dieser Passage von dem Schreiber dieses Briefes, wer auch immer das war, dass da so ein gewisses Stöhnen dahinter ist. Wofür habe ich gearbeitet? Wir haben doch gelehrt, wir haben doch gepredigt, es ist so viel getan worden und während der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein und jetzt habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe sind. Irgendwie kann ich das nachvollziehen und anhand von verschiedenen Situationen mitten unter uns geht es mir sehr ähnlich, wo ich denke, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Dinge, die wir tun, da muss man doch wirklich mehrere Predigten vollkommen abgeschalten haben. Da muss man doch willentlich entschieden haben, sich nichts von alledem anzunehmen. Also ich verstehe hier dahinter auch irgendwo den Schmerz jemandes, der lehrt und der auch diesen Dienst hat, andere zu lehren und der feststellt, während der Zeit nach sollten wir woanders sein. Und jetzt stelle ich fest, wir sind es tatsächlich nicht. Und der Schlüssel ist, es fehlt die richtige Gewöhnung. Deshalb will ich heute einfach diesen Ruf ausgehen lassen an uns, dass wir da unsere Selbstgerechtigkeit erschüttern lassen und auch all unseren Berg an Ausreden und an Entschuldigungen vor uns selber in Frage stellen lassen, wo wir uns selber in die Tasche lügen, dass es nicht anders ginge. Wir leben in bösen Zeiten und wir gehen noch böseren entgegen. Und all die Argumente, warum das nicht geht, sind alle haltlos. Das will ich einfach pauschal so sagen und ich will dich damit provozieren und erschüttern, all die Entschuldigungen, die wir vor uns selber zurechtgebaut haben, dass das nicht geht, sind alle haltlos. Der Tag kommt, der Herr wird kommen. Und wir gehen Zeiten entgegen, wenn wir nicht diese Gewöhnung haben, haben wir keine Unterscheidung. Und dann werden wir irgendwann Dinge glauben, die nicht wahr sind und wir gehen auf einen verkehrten Weg und wir haben nicht die Sicherheit, am Ende gerettet zu sein. Derjenige, der am meisten vor der Hölle gewarnt hat, war Jesus. Und wisst ihr, zu wem er am meisten über die Hölle gesprochen hat? Zu seinen Jüngern. Kannst du durchlesen, alle vier Evangelien und statistisch erfassen, an wen ergeht die Warnung vor der Hölle? An seine Jünger. Das Maß an Verführung und an finsteren Druck, der auf uns lastet, wird zunehmen. Und der Weg, wie wir bestehen, ist, dass wir geübte Sinne haben. Dass wir einfach diese Quelle der Weisheit haben, weil wir alle dieses Buch besitzen und gebrauchen. Und das ist nicht etwas, was der Herr tut, das ist etwas, was wir tun. Und bitte, wenn wir so unsere Argumente haben, warum das alles nicht geht und schwierig ist, stellt euch immer mal die Situation vor. Das ist was mir persönlich immer sehr hilft. Jesus wird kommen und Thessalonicher sagt es, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Möchtest du dieses Argument vor ihm ins Gesicht sagen? Oder spätestens dann würdest du feststellen, dass eigentlich total hohl, was ich hier erzähle, das werde ich da wahrscheinlich nicht vorbringen wollen. Und daran merken wir, wie unsere eigene Argumentation ist. Wir wollen doch nicht vor Jesus stehen und sagen, Herr, mein Chef, der hat es irgendwie vorausgesetzt, dass ich irgendwie jeden Tag Überstunden mache und ich könnte da nicht dafür. Und da war dann irgendwie keine Zeit mehr, in deinem Wort zu lesen. Versteht ihr? Also was auch immer unsere Argumentation ist, es gibt auch diesen ganz einfachen Aspekt, da ist nicht schwer zu verstehen, dass wir schlicht und ergreifend auch faul sind. Faulheit. Manchmal ist es kein anderer Grund als das. Und dann kommt so unser alter Mensch geschlichen von links hinten, oh, jetzt hast du mal ein bisschen Zeit, oh nee, jetzt brauchst du das mal auch nicht. Jetzt tust du mal richtig entspannen, jetzt tu dir mal was Gutes. Jetzt war das ja eine Woche lang so furchtbar stressig und schlimm. Also das verlangt jetzt Gott auch nicht von dir. Ich möchte uns deutlich machen, es geht ja nicht darum, dass Gott etwas von uns verlangt. Es geht darum, wenn wir den Umgang mit dem geschriebenen Wort nicht haben, haben wir die Konsequenzen. Uns fehlt die Unterscheidung. Uns fehlt der Durchblick. Wir kaufen immer mehr Lügen ein über uns selber. Wir sind immer weniger in der Lage zu wissen, das ist der richtige Weg und das ist der falsche. Also die Konsequenzen sind alle bei uns. Deshalb ist mir das so wichtig. Geht ja nicht darum, dass Gott uns dafür irgendwie verurteilt. Es hat einfach Folgen für uns, wenn wir nicht in diesem Buch zu Hause sind. Wenn das für uns nicht wichtig ist. Und lasst uns doch da mal einfach einen Schritt weiter gehen. Ja, das ist immer so trocken und ich weiß gar nicht, was ich da lese. Lest so lange, bis du was verstehst. Häng dich dahinter. Wir können anderen Dingen hartnäckig sein. Wir können uns stundenlang festbeißen, bis was geht. Das kriegen wir hin. Wenn wir was wollen, dann lassen wir doch nicht noch 5 Minuten nach. Wenn wir irgendwas erreichen wollen, wir können doch tagelang bei eBay suchen, bis das der Preis ist, den wir uns vorgestellt haben. Wenn wir irgendwas erreichen wollen, wir können doch tagelang kämpfen mit unserem Ruder, bis das Internet geht. Oder nicht? Es gibt doch Dinge, wo wir beweisen, das ist das Ziel, das erreiche ich jetzt um jeden Preis, da setze ich jede Zeit an, da kann es noch zum Eins werden, bis das geht, bis ich das habe, bis ich das erreicht habe. Das können wir. Warum kriegen wir das nicht hin, mal über diese kleine Mauer zu kommen, dass das Lesen im Wort manchmal schwer erscheint? Was ist daran so schwierig? Wir können viel andere Dinge, die erheblich nerven, können wir auch bewältigen. Beweisen dort auch Biss, beweisen dort auch Willen. Warum nicht, wenn es um das Wort geht? In unserem alltäglichen Leben spielen sich eine Menge Dinge ab, die wären so nicht da und müssten so nicht sein, wenn wir da gewöhnte Sinne haben. Und wenn uns bei verschiedenen Situationen einfach der Heilige Geist sofort aus dem Wort heraus Instruktionen geben kann, dann brauchen wir nicht lange Gebetszeiten, um was rauszufinden. Wir müssen nicht 20 Leute um Rat fragen, bis wir vielleicht irgendwann den Rat hören, den wir hören wollen. Sondern der Heilige Geist hat Möglichkeit, wenn das Wort in uns lebt, sofort aus dem Wort heraus uns sofort Weichenstellungen zu geben. Es war so ein Thema zum Eheseminar, dass es besonders für uns Männer dran ist, Entscheidungen zu treffen. Und dass uns das manchmal sehr, sehr schwer fällt, zu entscheiden. Und wie können wir denn lernen zu entscheiden? Indem das Wort in uns wohnt. Weil das Wort zu jeder Lebenssituation Aussagen macht. Jedes Ding, in das wir hineinkommen, finden wir in diesem Buch. Also so ist es sehr, sehr wichtig, dass das der hauptsächliche Kanal ist, durch das das Wort zu uns redet, damit auch das, was der Herr direkt zu uns redet, wir sofort anhand des Wortes auch prüfen können und einordnen können. Und es ist unglaublich, wenn dieser Bereich, der Umgang mit dem geschriebenen Wort und sich das davon prägen lassen, wenn der fehlt und Leute sich nur noch auf diesen Weg verlagern, ja, der Herr redet direkt zu mir. Es ist ungeheuerlich, wozu Menschen in der Lage sind und welchen Irrtümern Menschen da aufsitzen können. habe eine Geschichte gehört vor ein paar Wochen, dass es einen Pastor gibt, in einem anderen Land, nicht hier in Deutschland, der vom Herrn die Anweisung bekommen hat, eine zweite Frau zu heiraten. Und das so propagiert, dass das von Gott ist, dass er das tun soll. Das nur mal so als Extrembeispiel, wovon man alles überzeugt sein kann, was angeblich Gott geredet hat. Von daher wohnt das Wort in uns und so eine Idee käme an uns heran, würden wir sofort wissen, das sagt das Wort, nein. Und das ist sehr anspannend zu leben. Da gibt es keine langen Denk- oder Entscheidungsprozesse. Von daher, denk mal drüber nach, wenn du was erreichen willst, wie du da dich festbeißen kannst. Fällt mir gerade so als Beispiel ein, du fährst irgendwo an einem Wald vorbei, wo ganz viele Bäume liegen, die Holzfeuerer unter uns. Was kannst du für Energie freisetzen? Sägeschein machen, Kettensäge, schnittfeste Hose, Hängerlein, dort im Wald einen Tag wüten, dafür hast du Zeit. Du kriegst es hin, bis das Holz auf deinem Grundstück liegt. Also wenn ich durchs Erzgebirge fahre, weiß ich, dass das ein Thema ist. Es ist nichts Verkehrtes daran, Holz zu feuern. Bitte versteht mich. Es ist total in Ordnung. Aber das ist doch ein Beispiel, wo wir Männer echt Dampf beweisen. Und da werden Maschinen angeschafft, da wird Zeit eingesteckt. Da haben wir Zeit. Trotz der vielen Arbeit, dafür haben wir Zeit. Bis die Festmeter im Garten liegen und das unser Auge füllt. Zum Beispiel. Deshalb müssen wir hier erreichen, das ist meine Pflicht als Ältester, wir müssen erreichen, dass das Wort für uns eine Priorität wird, nicht irgendeine. Wir müssen diese gewöhnten Sinne haben. Wir müssen darin geübt sein. Es führt kein Weg daran vorbei. Also das Wort hat Kraft, uns aufzuerbauen. Ein Aspekt, wie wir leben können und da nicht wochen- oder monatelange Phasen haben, wo wir total nieder sind oder am Ende oder bedrückt. Das Wort hat die Kraft, uns aufzuerbauen. Wenn es so geschrieben steht, ist es so wahr. Also können wir das so erleben und erfahren. Das Wort hat die Kraft, uns weise zu machen. Und, wie der Paulus das sagte, das Wort hat die Kraft, uns ein Erbe zu geben. Das meint, dass wir durch den Umgang mit dem Wort und damit die Kraft, die im Wort ist, in unserem Leben wirkt, das Wort dafür sorgen kann, dass wir am Ziel ankommen. Es hat die Kraft, ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich bin überzeugt davon, dass wir im Himmel mit all den Gläubigen zusammen sein werden, die das Wort geliebt haben und die mit dem Wort Umgang hatten und die ihr Leben nach diesem Wort ausgerichtet haben. Ich war daran erinnert, dass wir in Estland waren. Also für mich ist das ein bisschen eine erstaunliche Erfahrung. Wenn man irgendetwas aus dem Wort lehrt und die Zuhörer sind selber Leute, die einen regelmäßigen Umgang mit dem Wort haben, dann kann man spüren, dass das, was man lehrt, in die Menschen hineingeht. Also irgendwie kann ich das wahrnehmen. Wenn die meisten der Zuhörer überhaupt keinen Umgang mit dem Wort haben, und das war dort so mein Erlebnis, dann, wenn man das Wort predigt, dann fällt das Wort wie auf den Boden. Es geht nicht in die Menschen hinein. Da gibt es keine Verbindung zwischen dem, was in dem Mensch ist, und dem, was gelehrt wird. Und der Zustand ist dann immer so ein frustriertes Dasein, unter allen möglichen Problemen irgendwie auch leiden, nicht wissen, wo es hingeht. Und letzten Endes leben wir dann wie jemand, der in der Welt lebt. Und wir werden empfänglich und auch anfällig für alle möglichen Verlockungen und Angeboten aus der Welt, die der Teufel geschickt platziert, um uns von einem guten und gerechten Weg abzuziehen. Also der Schutz vor Verführung, der Schutz vor Irrtum in unseren Gedanken, in unseren Herzen, kommt aus dem Wort. Dadurch kann der Heilige Geist Furcht des Herrn in uns etablieren, Furcht des Herrn in uns wachsen lassen. Also es geht nicht darum, wir müssen jetzt wieder mehr lesen. Es beginnt damit, dass wir eine Haltung einnehmen zu dem Wort, damit wir überhaupt etwas empfangen können. Und die Haltung zu dem Wort kann nur die sein, dass wir sagen, das Wort ist das wahre, richtige Ding und meine Gedanken richte ich aus anhand des Wortes. Das bedeutet Leben, das bedeutet Zukunft, das bedeutet, dass ich am Ziel ankomme. Das bedeutet, mein Leben verläuft in den Plänen des Herrn. Mein Leben wird zum Segen für andere. Mein Leben ist so reich dadurch, dass andere gesegnet werden. Also die Haltung, die wir einnehmen zu dem Wort, ist enorm wichtig, ob wir daraus etwas empfangen oder nicht. Es geht nicht automatisch, denn dann würde jeder ungläubige Theologieprofessor, der versucht zu beweisen, indem er die Bibel liest, dass sie falsch ist, würde er auch Kraft empfangen. Das ist aber nicht der Fall. Es hat etwas zu tun, welche Haltung wir zu dem Wort einnehmen. Und die Haltung zum Wort Gottes ist die Haltung zu Jesus. Also bitte, hören wir auf, uns da irgendwie selber was Nettes vorzumachen. Ja, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach. Aber das Lesen in der Bibel oder das damit beschäftigen, nee, also das war so vor einem halben Jahr das letzte Mal. Unser inwendiger Mensch, unser geistlicher Mensch braucht Nahrung. Wenn wir die über Wochen verweigern, wird er dünn und schwach und anfällig. Dann kommen wir auf verkehrte Ideen. Wir fangen dann an, so humanistisch zu reden, wie unsere Gesellschaft, in der wir leben. Wenn viel Wort Gottes in uns wohnt, dann sind wir sicher vor verkehrten Ideen. Wir können Verführungen widerstehen, wir können Dinge unterscheiden, wir können auch ganz bestimmte Angebote des Teufels sofort und ganz klar zurückweisen. Und das Neue Testament ist so voll davon, uns Wegweisung zu geben und eine Linie zu geben, wie wir bewahrt bleiben und was wir im Herrn geschenkt bekommen haben und auf welche Weise Segen in unser Leben kommt. Und die ganzen Versuche jetzt in den letzten Jahren alleine, wo das Wort Gottes runtergeholt wird auf eine menschliche Ebene und wo wir sehr eigenartige Bibelübersetzungen haben und wo das so der Grundtenor geworden ist, man kann da mal diesen oder jenen Vers lesen, aber wenn man das anders sieht, sieht man das halt anders. All das, das sind finstere Bewegungen, das ist sehr, sehr finster. Ich muss an die ersten Christen denken, wenn wir das lesen, Apostelgeschichte 2, was war denn ein Kennzeichen, was sie auszeichnete? Dass die erste Gemeinde eine derartige Kraft hatte, dass die Herrlichkeit von Jesus so in der Gemeinde wohnte, dass viele Zeichen und Wunder geschahen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das Verharren in der Lehre geht weit darüber hinaus, dass sie Lehre von den Aposteln hörten. Es meint darüber hinaus, darin verharren meint, sie lebten danach und ihr Leben richtete sich danach aus. Das ist damit gemeint, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten. Das geht darüber hinaus, dass wir bestimmte Dinge für wahr halten oder dass wir sagen, das kann ich auch so sehen. Ja, das mag wohl so sein. In der Lehre der Apostel verharren meinte, ihr Leben richtete sich danach aus, was sie lehrten. Und das brachte diese starke Miteinander, das brachte diese Gemeinschaft, die so ein starkes Zeugnis für das Volk war. Und der Herr konnte hinzutun, täglich die gerettet wurden. Und wenn wir dann später schauen, Apostelgeschichte 17, Sechs. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Also hier ist massiv Verfolgung, nachdem Paulus gewirkt hat. Und da sie die Apostel da nicht kriegen konnten, haben sie hier den Jason vor die Obersten gebracht. Aber dieser Satz, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, das finde ich so gigantisch. Was da für eine Kraft in der Gemeinde war, wie Gott mit ihnen sein konnte, weil sie in dieser Lehre nicht nur sie hörten und zur Kenntnis nahmen und sich das Recht vorbehielten, zu leben, wonach ihnen der Sinn stand, sondern sie lebten in dieser Lehre. Und das brachte eine Kraft in diese Gemeinde, eine Kraft wurde freigesetzt, dass ihre Gegner sagen, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. So einen Aktionsradius hatten sie ohne die ganzen modernen Medien. Also all das steht offen, ist uns angeboten vom Herrn. Wir haben dieses gewaltige Privileg, dass wir alle das Wort Gottes lesen können in unserer Landessprache. Es gibt einige Völker auf der Welt, die das noch nicht haben. Wir dürfen alle eine Bibel besitzen, ohne dafür eingespart zu werden. Und nun lass dich da heute neu rufen, verbringe Zeit mit dem geschriebenen Wort. Und nimm die Haltung ein, zu sagen, das soll mich jetzt belehren, das soll mich verändern, das soll mich prägen. Und stoße ich da auf eine ganz konkrete Sache, wo mir sofort der Seifensieder aufgeht, hey, hier lebe ich ja was ganz anderes, als was ich hier lese. Dann ist es der Moment, wo wir umkehren. Also nur das bloße Konsumieren bringt relativ wenig. Man kann stundenlang Predigten hören, man muss die richtige Haltung dazu haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dazu möchte ich uns heute neu rufen, dass wir hier als Gemeinde eine Gemeinde sind, wo das Wort in uns wohnt. Und das Wort unsere Entscheidungen beeinflusst. Und wo da Furcht Gottes in uns aufkommt. Wo das unsere wichtigsten Gedanken sind oder unsere ersten Gedanken. Wie denkt der Herr? Was wird das jetzt mit Jesus machen? Wie denkt er? Ist das so, wie er es gesagt hat? Ist das so, wie er es wünscht? Paulus sagt dazu Timotheus, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Es ist also gut, auch von Kind auf die heiligen Schriften zu kennen. Vers 13, das ist der Vers, davor steht, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlummeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Und dann sagt er, du bleibe in dem, was du gelernt hast und was du, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. In dem Moment ist der Paulus selbst auch für den Timotheus das Vorbild. Diese bösen Menschen und Betrüger werden zu Schlummeren fortschreiten. Das bezieht sich nicht auf irgendwelche bösen Menschen da draußen, die noch nie in ihr Leben das Wort Jesus oder Gott gehört haben. Das bezieht sich auf Leute, die eine Form von Religiosität haben. Das steht im 2. Timotheus 3, Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Das sind die Leute, die gemeint sind mit bösen Menschen und Betrüger, werden zu Schlummeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Jemand, der noch nie mit Gott in Kontakt gekommen ist, kann nicht verführt werden, weil er sowieso noch nie an der Wahrheit war. Verführung bedeutet mal vom Richtigen woanders hingeführt zu werden. Und diese Form von Gottseligkeit oder Religiosität, da stimmen die Vokabeln und da werden die richtigen Bibelverse unter anderem zitiert, aber deren Kraft verleugnen, das meint Leute, die diese innere Haltung einnehmen, ich bin nur ein Mensch und ich lebe so, wie ich lebe und anders geht's halt nicht. Die Kraft, von der die Rede ist, ist die Kraft des Kreuzes, die uns sagt, dass wir Dinge überwinden können und dass wir ein Leben im Geist führen können und damit die Werke oder die Gelüste des Fleisches nicht erfüllen. Das ist möglich von der Schrift her und das ist die Kraft, die uns geworden ist durch das Kreuz. Und Menschen, die diese Kraft verleugnen, argumentieren, na, wir sind doch alle nur Menschen und so schlimm wird es ja nicht sein. Und was ist denn da dabei? Und das sind die Leute, von denen dann die Rede ist, böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten. Ein Betrüger ist jemand, der dir etwas verkauft unter einem Namen, was es dann am Ende nicht ist. Das ist der Betrug. Das ist bei manchen Sonderangeboten der Fall. Auf dem Etikett wird Dinge versprochen werden und wenn du das Ding gekauft hast, stellst du fest, es erfüllt nicht im geringsten seinen Zweck. Das ist Betrug. Du kaufst etwas in dem Glauben oder dem Gedanke, das erfüllt genau den Zweck und den erfüllt es dann nicht. Also wenn hier von Betrügern die Rede ist, dann geben sie etwas vor, was nicht drin ist. Und dagegen sind wir gerüstet, dort bleiben wir gerade, dort bleiben wir in Weisheit durch die Schrift. Es gibt da keinen anderen Weg, das ist das, was die Bibel uns zeigt. Durch die Schrift. Und die Haltung, die wir zu der Schrift einnehmen, ist entscheidend. Wenn wir in uns den Gedanke haben und uns das Recht vorbehalten, da bilde ich mir dann halt meine Meinung dazu. Die Bibel irgendetwas sagt über Unreinheit oder über Unzucht oder über Diebstahl, ganz egal was. Und ich habe den Gedanke, da bilde ich mir jetzt meine Meinung dazu, dann ist das einfach ein ganz sicheres Indiz, dass wir stolz sind und dass wir es im Endeffekt besser wissen als dieses Buch. Das ist sehr, sehr einfach. Gibt ja ein Buch, was der Hartwig veröffentlicht hat, von dem Otto Pink, wo es nur um das geschriebene Wort geht und das sind sehr viele relativ kurze Kapitel, 1,5 Seiten. Und es sind eine Menge Kapitel, wo immer wieder geschrieben wird, was das Wort alles in uns machen kann. Das ist gewaltig. Das ist ein gewaltiger Reichtum. Einmal, dass der Autor, der Herr Pink, das so zusammengetragen hat aus der Bibel, was das Wort alles in uns bewirken kann. Und zum anderen beim Lesen stellte ich fest, wo bei mir noch die großen Lücken sind, wo ich das noch gar nicht gesehen habe oder wo ich das nicht so lebe, dass bestimmte Dinge das Wort in mir hervorbringt. Also haben wir eine Gewohnheit, eine Gewöhnung, indem wir Umgang haben mit dem Wort. Und das möchte ich wirklich an uns alle ergehen lassen, diesen Aufruf, und besonders an uns Männer. Wir können es uns nicht leisten, uns von dem Geist in unserem Land, in unserer Wirtschaft, in unserer Zeit aufzwingen zu lassen, dass dafür keine Zeit mehr bleibt. Wir werden dafür einen üblen Preis bezahlen, wenn wir uns das aufzwingen lassen, dass für das Studieren im Wort keine Zeit mehr bleibt. Dieser Preis wird zu hoch sein, mit Sicherheit. Und der Wille Gottes ist es ja, dass wir nicht nur irgendwie selber durchkommen und froh sind, wenn ich nicht weiterkomme, da kann ich ja den fragen und dann wird der für mich beten und dann habe ich ja den. Oder da höre ich mir dann mal das an oder da kaufe ich mir dann mal das Buch. Das ist ja nicht das Ziel, dass wir da vielleicht mit solchen Hilfsmitteln irgendwie durchkommen. Das Ziel ist, dass wir selber so viel an Wahrheit und Leben in uns haben, dass wir das weiter austeilen können, dass wir andere zu Jünger machen, dass wir in dieser Orientierungslosigkeit, in diese Verwirrung und dieses Chaos in unserer Zeit Weisheit hineinbringen können. Aber glaubt mir, alleine die letzten paar Wochen auch an Diensten außerhalb, wo ist noch Weisheit? Man erfährt Geschichten und wird in Situationen irgendwie eingebunden. Wo ist Weisheit? Und dieses Buch ist voll davon, voll. Und warum nehmen wir nicht das Wort, damit Weisheit in unser Leben kommt, damit wir richtig entscheiden können? Also es ist eine echte Tragik. Es ist eine echte Tragik, was da geschieht im Moment in Gemeinden, in Gruppen, in Familien. Das ist so eine Tragik. Wo ist Weisheit? Habe ich mich manchmal gefragt in den letzten Wochen. Üble Situationen mit schlimmen Folgen, Und ich sage, ja, da gibt es hier eine Schriftstelle, die sogar mir einfällt. Und ich behaupte nicht, dass ich da sehr viel sofort aus dem Kopf kenne oder weiß. Und die bietet sofort komplett die Lösung. Also, dieses Gewöhnung haben, damit wir geübte Sinne bekommen, das hat etwas mit uns zu tun und das wird uns der Herr nicht abnehmen. Und ich möchte uns da einfach auch ein bisschen davon wegholen, ja, der eigene Kraft und das ist immer so schwer und der Herr muss das in uns machen. Ich sehe in der Schrift, dass der Herr Dinge für uns getan hat und da gibt es Dinge, die tun wir. Und wenn wir die nicht tun, wird sie der Herr nicht für uns tun. Und komplizierter wollen wir es nicht machen. Und wir haben diese Schriftstelle 2. Petrus 1, da sind die ersten Verse, diese gewaltigen Dinge, die Gott für uns getan hat, aufgelistet. Großartige Verheißungen, zum Beispiel, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Das ist eine Aussage aus der Schrift. Und dann kommt in Vers 5, deshalb wendet aber allen Fleiß auf. Und Fleiß ist das Gegenteil von Faulheit. Wenn wir nicht fleißig sind, dann werden wir Defizite haben. Es fehlt uns die Weisheit, es fehlt uns der Plan, wir glauben Lügen. Und dann kommt wohlplatziert von der Finsternis so ein menschlich gut gemeinter Rat, der von der Schrift her total verkehrt ist und wir bewegen uns in eine falsche Richtung und haben dann auch Konsequenzen in unserem Leben. Also seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben geschenkt. Und die kostbaren und größten Verheißungen hat er uns geschenkt, Vers 4. Damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Deshalb wenden wir allen Fleiß auf. Es geht nicht ohne Fleiß. An der Stelle wollen wir uns mal anstrengen. An der Stelle beißen wir mal die Zähne zusammen. An der Stelle halten wir mal durch. Ihr Männer, denkt immer dran, wenn ihr einen großen Buchenstamm im Wald seht, da kommt doch der Wille in uns auf, die Kettensäge, der Anhänger, jetzt geht's los, der Holzspalter, jetzt werden da Festmeter gemacht. An der Stelle strengen wir uns an. Hier ist wirklich mal unsere Kraft gefragt. In diesem Bereich habe ich ein Problem mit der Argumentation, das macht alles irgendwie der Herr. Wenn wir hierin nicht lesen, dann hat es für uns Folgen. Und der Herr gibt uns nicht dann irgendwie eine Pille, wo das alles automatisch drin ist. Und dieses Befassen mit dem Wort, das kann nichts ersetzen. Kein Anbetungsgottesdienst, kein Jubsabend, kein Predigt hören, das ist nicht ersetzbar, ihr Lieben. Unter uns geschehen aktuell Dinge, die mir beweisen, die sind da Beleg dafür, dass dieses Buch wenig bis keine Bedeutung hat. Und ich rede hier nicht davon, ob wir eine biblische Geschichte kennen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn haben wir noch alle drauf. Ich rede hier davon, ob das, was das Buch sagt, für uns maßgeblich ist oder nicht. Das meine ich. Also bitte seid hier fleißig. Denkt mal über die Argumentationen nach, warum das immer nicht wird. Und wieso dafür immer keine Zeit ist. Das war für mich irgendwie ein guter Anstoß, auch während des Eheseminars. Der Bob Kohl gab eine Lehre über, wie wir mit unserer Zeit insgesamt umgehen. Natürlich auch sehr in Bezug auf Ehe und Familie. Er sagt, er hat schon eine Menge Leute auch beerdigt, ist er viele Jahre Pastor gewesen, hat auch eine Menge Leute schon am Sterbebett besucht. Er sagt, ich habe noch niemand kurz bevor er den starb, sagen hören, so rückblickend auf das Leben, oh, hätte ich bloß mehr gearbeitet. Jetzt, wo ich 83 bin und merke, der Herr ruft mich heim, das war mein größter Wunsch, wenn ich noch eine Chance hätte, ich würde mehr arbeiten. Also ich habe noch niemand gehört, der sowas gesagt hat. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, wäre ich bloß länger im Büro geblieben. Er sagte aber, der allergrößte Teil der Leute, die merken, der Herr ruft mich heim, wenn ich noch eine Chance hätte, ich würde mehr Zeit verbringen mit meiner Frau und mit meiner Familie. Wenn ich noch mal eine Chance hätte, das würde ich ändern. Wollen wir uns beginnen, mal zur Wehr zu setzen, wie der Geist dieser Welt uns aufzwingt, wie wir unsere Zeit verbringen. Also ich empfinde, dass dahinter ein Geist wirkt, dass schon eine Menge unserer Elektrogeräte ständig Updates brauchen und dass da immer irgendwas geschehen muss, damit die irgendwie funktionieren. Und es ist nicht verkehrt, ein Computer-Update zu installieren, aber ich spüre, dass dahinter ein Geist ist und es in immer mehr Bereiche hineingeht. Und jetzt haben wir schon Waschmaschinen, Prozessoren, die irgendwas ausrechnen. Und dahinter ist ein Geist, es ist immer mehr, dass du beschäftigt bist, dass du mit solchen Dingen umgehst. Dass du ja nicht auf die Idee kommst, Zeit zu haben und nachzudenken, zum Beispiel über das Wort oder über wichtige Dinge. Es ist, unser ganzes Leben wird immer mehr durchflochten von, da muss ich hier noch gucken, da habe ich die Mailbox, den Anrufbeantworter, mein Facebook-Profil checken, die vielen E-Mails lesen, das muss ich noch lesen, hier habe ich mich eingeloggt. Ich habe jetzt seit langer Zeit einmal versucht, was bei eBay zu verkaufen und ich stellte fest, nur ein Artikel bei eBay zu verkaufen kostet enorm Zeit. Also wer angenommen gleichzeitig 30 Artikel bei eBay stehen hat, braucht richtig Zeit. Da kommen die E-Mails, wo die Leute fragen, kann ich das abholen oder nicht? Kann man gleich Direktzahlung vereinbaren? Also für mich war das eine Erfahrung. All diese Dinge sind in sich nicht falsch. Aber dahinter ist ein Geist. Du hast ständig zu tun. Jetzt musst du bei eBay gucken, deine Bewertung abzugeben. Dann guckst du, ob du die Bewertung gekriegt hast. Und. Merkt ihr was? Es ist nicht verkehrt, bei eBay was zu verkaufen. Aber all die Dinge sind angetrieben von einem Geist, das ist der Geist dieser Welt. Und der will uns dazu bringen, immer beschäftigt zu sein. Und wenn wir schon lange arbeiten als Männer und wir kommen spät heim, gehen solche Mühlen los. Und du fragst dich ja, wann soll denn dann das noch passieren? Wann soll ich denn das noch machen? Wenn der Herr kommt, ist das alles extrem zweitens. Die Bibel sagt uns, dass das alles vergeht und deshalb brauchen wir da klare Ausrichtung. Was hat für die Ewigkeit Bedeutung? Was hat über die 15 Jahre, die jetzt vor mir sind, weit, weit hinaus Bedeutung? Und bitte lasst uns das zur Priorität machen. Das moderne Wort dafür wäre nachhaltig. Lasst uns nachhaltig Jüngerschaft leben. Indem wir jetzt denken, wo bin ich in 500 Jahren? Wo bin ich in 20 Jahren? Diese sozialen Netzwerke, abgesehen davon, dass da jemand Unmengen an Informationen sammelt und ich das sehr bedenklich halte. Was für ein Zeitfresser ist da dahinter? Wie viel Zeit wird damit verbracht? Der Bob Cole hatte eine statistische Zahl, dass es wohl 500 Millionen Facebook-Nutzer gibt, weltweit. Und dass diese 500 Millionen im Durchschnitt gerechnet 57 Minuten täglich mit Facebook verbringen. Stellen wir uns vor, das ist ja eine Durchschnittszahl. Das heißt, es gibt Leute, die verbringen 8 Stunden davor und andere wochenlang gar nicht. Stellen wir uns vor, die 57 Minuten vom Durchschnitt würden die Facebook-Nutzer, die gläubig sind, mit dem Wort und Gebet verbringen. Dann hätten wir aus dem Stand Erweckung. Es hätte binnen von Tagen Auswirkungen, dass der Geist Gottes derartig kommen könnte zu die einzelnen Leuten und in die Gemeinden hinein, dass sofort die Kraft Gottes nach außen wirkt und Menschen ins Reich Gottes hineinrettet. Das wäre die Auswirkung. Also das war so meine persönlichen Erfahrungen, wo ich in den letzten Tagen dachte, der Klau, der Diebstahl an Zeit, ist derartig geistlich organisiert, da gilt es definitiv aufzuwachen. Da gilt es wirklich aufzuwachen, sich selber zu checken. Oh. Und dass wir keine Zeit haben, das Wort zu lesen, stellt sich als eine Riesenhülse heraus. Das ist einfach nicht der Fall. Also lassen wir diesen kostbaren Schatz nicht einfach liegen. Das ist die Quelle, wie in unser Leben Kraft kommt und Weisung und Weisheit. Das ist die Quelle, die uns all das gibt, am Ziel anzukommen, all das gibt, andere Menschen zu segnen. Lassen wir diesen Schatz nicht einfach unberührt liegen und lassen uns nicht beschäftigen mit diesen vordergründigen, diesseitigen Dingen. Ich will noch einen Vers bringen. Ich hoffe, dass ich jetzt weiß, wo da steht, dass der Herr uns herausgerissen hat aus dem Diesseitigen. Wer kann mir da helfen? Ich dachte, das steht im Philipperbrief. Dass er uns herausgerissen hat. Galater, genau. Jetzt, wo du sagst, fällt mir es auch wieder ein. Das hatte ich nämlich schon mal im Philipper gesucht. Vergeblich. Genau, Galater 1, Vers 4. Da er sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, Jesus, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Die gegenwärtige Welt ist von ihrem Charakter her, von ihrem Wesen her so, dass Jesus sterben musste, um uns dort herausreißen zu können. Bitte denk mal über diese Schriftstelle nach, inwieweit du herausgerissen bist aus dieser bösen Welt. Und es steht, dass es der Wille Gottes ist. Paulus grüßt die Gemeinde dort, indem er das nochmal deutlich macht, dass Jesus sich selber hingegeben hat, damit er uns herausreiße. Einige von uns brauchen es total, neu herausgerissen zu werden. Lass dieses Werk neu geschehen in deinem Leben, wenn du mit dieser gegenwärtigen bösen Welt irgendwie wieder vereint bist, sich wieder verbunden hast, das wieder in dich hineingekommen ist. Er ist gekommen, um uns dort herauszureißen. Durch das Wort können wir alles um uns herum sehen, wie er es sieht. Und es gibt keine andere Quelle für Wahrheit. Es gibt keine andere zuverlässige Orientierung. Es gibt keine anderen bleibenden Werte. Der Kampf tobt um Werte. Es gibt keine andere Quelle für Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und wir haben gelesen im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus und das Wort sind eins. Es gibt keine andere Quelle zur Orientierung. Alles, was nicht übereinstimmt mit dem, was Jesus gesagt hat, ist verkehrt. Haben wir Umgang mit diesem Buch? Ändern wir unseren Alltag, unseren Tagesablauf? Treffen wir dort sinnvolle Entscheidungen? Nehmen wir uns Zeit für das, was wichtig ist, nämlich das Reich unseres Gottes. Er hat uns herausgerissen. Er hat sein Leben gegeben, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Welt leben. Und das können wir nur erfolgreich, wenn wir das Wort in uns haben. Durch das Wort haben wir Schutz, durch das Wort leben wir in der Wahrheit. Durch das in der Wahrheit leben, sind unsere Beziehungen geschützt. Es baut sich alles darauf auf. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Menge Bibelstellen noch mehr lernen. Es geht nicht darum, das Wort zu lesen, um Informationen zu sammeln, wobei es sicher auch hochinteressant ist. Es ist so ein kostbarer Schatz. Es ist einfach der Weg, wie der Herr zu uns kommt. Jesus selber, als er versucht wurde vom Teufel, er hat einzig und allein widerstanden mit dem Wort. Er hat dem Teufel nicht gesagt, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Sohn Gottes, ich bin vom Himmel ausgegangen. Wieso fragst du mich sowas? Er hat mit dem Wort widerstanden. Jesus, wenn Jesus das tat, umso wie viel mehr wir. Also das ist mein hortlaler Wille und mein Wunsch. Ich will mehr beschäftigt sein mit diesem Buch und all die Weisheit und die Schätze, die darin sind, heben und ergründen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich bin überzeugter denn je, dass es der Schutz ist, die Wegweisung, die Linie, auf der wir leben können, um noch durchzublicken, um in diesem Dschungel von Lügen und von Verdrehung und von Verwirrung geradeaus denken zu können, um unseren Kindern etwas mitgeben zu können, dass sie bestehen. Ich bin auch heute mehr denn je davon überzeugt, dass nur die Menschen, die wirklich nach diesem Buch leben, glücklich sind. Und Menschen, die nicht nach diesem Buch leben, sind keine glücklichen Menschen. Ich möchte dich einladen, da heute eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht warst du schon gewesen oder vielleicht zum ersten Mal, dass wir ganz neu das geschriebene Wort zu unserer Priorität machen. Der Heilige Geist soll nicht in 10 Jahren zu uns sagen müssen, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Aber jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt muss ich euch wieder erklären, was eine Bekehrung ist. Und ihr Lieben, um diese Dinge tobt der totale Kampf. Ich hatte diese Woche ein Telefonat. Gibt es eine Gemeinde und da ist ein Ältestenteam von 3 Männern und einer ist überzeugt, durch Beschäftigen mit den falschen Büchern und mit den falschen Lehren. Und er ist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass eine Geistestaufe nicht schriftgemäß ist und dass das Beten in Sprachen verkehrt ist. Und alles, was die Bibel darüber sagt, meinte, dass der Paulus die übernatürliche Fähigkeit hatte, eine Fremdsprache zu sprechen, die er auch selber verstand, um in anderen Orten oder Regionen predigen zu können. Das Beschäftigen mit der falschen Lehre, das ist eine Person gewesen, die selber Geistestaufe erlebt hat und die selber auch für andere um Geistestaufe gebeten hat. Und das Beschäftigen mit falscher Lehre reichte aus, um so eine Verwirrung, so einen Lügengeist zu platzieren. Und das Ergebnis ist, dass ein Ältestenteam zerbricht und eine Gemeinde schwer an Mitleidenschaft gezogen ist. Deshalb lasst uns da kindlich rein sein und mit so einer kindlichen Naivität und Klarheit Loyalität zu diesem Buch leben. Glaubt mir, es geschehen da krasse Dinge im Augenblick. Bücher werden geschrieben und veröffentlicht, wo all die Grundfesten aus dem geschriebenen Wort verdreht und in Frage gestellt werden. Derek Prinz sagt einmal, dass die charismatischen Christen so leicht verführbar sind, weil sie das Wort nicht kennen. Und viele Leute tun verkehrte Dinge und kommen dadurch in Abhängigkeiten und kommen in schlimme Situationen und kommen in Zerstörung und Zerrüttung, weil ganz einfache Sachen, die beim ersten Mal lesen verständlich sind, man nicht kennt, weil man nicht in diesem Buch liest. So ein großer Mangel an Lehre, dass Wahrheit in unsere Herzen etabliert ist und dort zu einer Säule wird. Dass wir das Echte kennen, das, was vom Himmel kommt, das Reine, das Klare. Und immer dann, wenn Dinge an uns herankommen, ist der Vergleich in uns mit dem Echten und wir wissen sofort, wie wir uns positionieren. Es kommt alles über dieses Beschäftigtsein mit dem Wort. Die Person von Jesus wird offenbart durch das Wort. All das, was er in uns vollbringen will, er will das offenbaren durch das Wort. Lasst uns bitte aufhören zu argumentieren, dass das nicht geht oder dass das so unmöglich scheint oder schwer ist. Das ist einfach eine Lüge aus der Finsternis. Zu welcher Zeit hatten denn die Menschen Zeit? Wenn ich dran denke, wenn man in irgendeinem Museum ist und sieht, wie Leute früher lebten und wie aufwendig das alles war. Das ist so wichtig. Lass uns da heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte dich ermutigen, wenn dir das irgendwie was sagt und du sagst, das ist der Plan für mein Leben, hier will ich hin. Es macht äußerst Sinn, dass ich in Zukunft mir da meine Zeit wirklich so organisiere, dass ich Zeit haben kann mit diesem Buch. Zeit haben kann, darin zu lesen, und dass der Heilige Geist auch die Zeit hat, bei mir mich durch dieses Buch zu leiten, mich durch das Buch zu stärken, mich durch das Buch zu überführen, mich durch das Buch weise zu machen in meinen Entscheidungen, die vor mir stehen. Dann lade ich dich ein, steh jetzt auf und wir wollen zusammen beten und das vor dem Herrn festmachen und ihm Ehre geben für sein offenbartes Wort. Denk mal an die Menschen, die vor der Zeit gelebt haben, bevor das Neue Testament geschrieben wurde. Sie hatten all die Briefe von Paulus nicht. Was haben wir für ein Privileg, dass wir jetzt leben können? Herr Jesus, wir ehren dich dafür. Wir danken dir, Vater, für dieses großartige Werk. Danken dir, Heiliger Geist, dass du die Entstehung der Bibel überwacht hast. Und dass, so wie es der Derek immer so gesagt hat, dass die Bibel das absolut logischste und schlüssigste Buch ist überhaupt. Wir danken dir dafür und ehren dich dafür, dass dein geoffenbartes Wort so voller Weisheit, so voller Schätze ist. Dass darin alles enthalten ist, was wir brauchen, um gestärkt zu sein, um zu wissen, wie wir leben, um richtig zu entscheiden. Alles ist darin enthalten, Herr, was wir brauchen, um zu widerstehen, um klar zu bleiben. Herr, es ist alles enthalten darin, dass wir reich werden, um austeilen zu können. Dass von uns Segen hineinfließt in das Leben anderer Menschen. Herr Jesus, wir stehen heute vor dir und wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo wir faul waren oder wo wir das vernachlässigt haben und wo wir dadurch auch geistlich schwach geworden sind. Unser inwendiger Mensch keine Nahrung hatte. Herr, vergib uns unsere geistliche Magersucht. Herr, vergib uns, dass wir uns da von solchen Gedanken, dass es frustrierend ist oder langweilig oder mühsam, dass wir uns davon so haben einschüchtern lassen, dass wir uns davon haben so leiten lassen. Bitte vergib uns das, Jesus. Wir sind vor dir, dass du uns davon reinigst und von all dem Faulen und Widerwilligen in uns. Herr, vergib uns, wo sich da in uns einfach etwas sträubt gegen dein Wort. Herr, das ist verkehrt und wir wollen das nicht mehr haben in unserem Leben. Herr, vergib uns, wo wir uns haben da einlullen lassen von den alltäglichen Pflichten. Herr, vergib uns, wo wir die freie Zeit, die wir haben, wirklich mit allen möglichen Plunder füllen, außer mit dem. Bitte vergib uns das, Herr. Herr, es tut uns leid, wo wir auch da kein gutes Zeugnis abgeben, weil dann da einfach in unserem Leben Dinge stattfinden, die verkehrt sind, die dich nicht ehren, die dein Reich bekleckern und beschmutzen. Jesus, dein Wort hat die Kraft, uns weise zu machen. Dein Wort hat die Kraft, uns ein Erbe zu geben. Dein Wort hat die Kraft, uns zu bewahren, dass wir nicht sündigen. Es hat die Kraft, uns zu helfen und aufzuerbauen, uns zufließen zu lassen, was im Himmel ist für uns. Und Herr Jesus, wir entschließen uns heute, das zu glauben. Und wir wollen das haben in unserem Leben. Wir sehen und erkennen, dass wir das so sehr brauchen, Herr. Machen heute eine Entscheidung, Herr, wir wollen da anders leben als bisher. Wir wollen Zeit verbringen, in deinem Wort zu lesen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns diesen einen Vers lebendig machst, offenbarst, dass das in uns die Kraft hineinbringt, von der es spricht. Herr, wir sehen es, dass in deinem Wort Kraft ist. Und wir sehnen uns nach dieser Kraft in unserem Leben. Herr, da ist so ein Mangel in uns, weil wir dein Wort nicht kennen und weil wir keine Zeit damit verbringen. Und Herr, wir entscheiden, das heute zu ändern. Wir wollen in deinem Wort lesen, Herr. Wir wollen das annehmen. Wir wollen es aufnehmen. Herr, wir wollen uns damit füttern. Wir wollen gefüllt sein damit, dass wir uns gegenseitig damit ermutigen können. Wir wollen gefüllt sein damit, damit wir dem Teufel sagen können, es steht geschrieben. Wir wollen gefüllt sein damit, damit wir entscheiden können. Heiliger Geist, dein Wort sagt es, dass du unser Lehrer bist und dass du uns an alles erinnerst. Aber Herr, wenn wir gar nichts wissen, an was willst du uns dann erinnern? Heiliger Geist, wir rufen dich heute an, um deine Hilfe, dass unser Entschluss befestigt wird und dass wir das ab morgen leben. Heiliger Geist, gib uns da Warnsignale, gib uns Ideen, lass uns dort kreativ sein, dass wir in unserem Alltag diese Zeit einrichten, wo wir Zeit haben mit deinem Wort. Heiliger Geist, du bist gut, du bist da, du bist unser Helfer. Und wir vertrauen darauf, dass du unsere Hilfe bist, dass du darin unsere Stärke bist. Wir wollen allen Fleiß aufwenden, Herr. Wir wollen hier fleißig sein. Wir werfen über Bord alle Faulheit und wir erklären diese Aversion, gelangweilt zu sein oder frustriert zu sein, dass uns das alles nichts mehr gibt oder dass wir das alles schon kennen. Wir erklären das alles für Lügen. Das sind alles Lügen und Festungen und Mauern, die wir der Finsternis erlaubt haben, aufzurichten, um uns vom Strom des Lebens abzuschneiden. Wir erklären es heute vor dir, Herr, dein Wort zu lesen bedeutet, dass Leben in uns hineinfließt, das Leben vom Himmel. Und wir erklären die Zeiten für beendet, wo das frustrierend ist, oder wo wir Bahnhof verstehen, oder wo das irgendwie uns alles so wohl bekannt vorkommt. Proklamiere das in deinem Namen, Jesus, dass wir da neue Erfahrungen machen. Bring uns in einen neuen Bereich, Herr. Wir treten heraus aus dem, was wir bisher kannten. Wir sagen zu unserer Erfahrung, das war bis jetzt und das lasse ich jetzt hinter mir. Wir lassen das, was hinter uns ist und strecken uns aus nach dem, was vor uns ist. Und wir lassen uns nicht von unserer Erfahrung belehren und auch nicht von ihr steuern. Wir proklamieren heute im Namen Jesu, wir werden Leben und Kraft aus dem Wort empfangen. Heiliger Geist, wir freuen uns auf den Moment, wo du uns Offenbarung gibst. Wir freuen uns darauf, wo du in uns eine Passage zum Leben erwächst, von der wir richtig lange zehren. Wir freuen uns darauf, Heiliger Geist, dass du uns ausrüstest mit Dingen, die wir geben können zu unseren geknechteten und gequälten Mitmenschen. In all diese Ratlosigkeit und Verwirrung, in all dieses Leid und Elend hinein. Wir danken dir für diesen wunderbaren, herrlichen Schatz deines geschriebenen Wortes, Herr. Und wir begehren das Werk, was dein Wort tut, Herr. Wir begehren das alles. Wir sagen dir heute, wir brauchen das alles. Wir brauchen auferbaut zu sein. Wir brauchen gesegnet zu sein. Wir brauchen weise zu werden. Wir brauchen geübte Sinne zu haben. Wir brauchen Unterscheidung. Herr, wir brauchen Überführung, wir brauchen dein liebevolles Korrigieren. Wir brauchen es, Herr, dass immer, wenn wir dein Wort lesen, umkehren von Schuld. Wir brauchen das alles, Herr. Und wir danken dir, dass du es reichlich zur Verfügung stellst. Danke, Herr, dass wir in Deutschland solche guten Bibelübersetzungen haben. Danke, lieber Herr. Oh, Heiliger Geist, wir wollen unseren Teil tun und wir brauchen es, dass du deinen Teil in uns tust. Dass da einfach übernatürlich deine Kraft hineinkommt und deine Ermutigung und Stärkung. Und wir nehmen uns das wirklich vor heute, dass immer dann, wenn du uns erinnerst, wenn von dir so diese leise Stimme kommt, Herr, wir wollen lernen, darauf zu reagieren. Und wir widerstehen im Namen Jesu unserer Trägheit und Faulheit. Wir widerstehen dem im Namen Jesu. Und wir freuen uns darauf, Jesus, dass da vor uns eine Zeit ist, wo wir starke Erfahrungen machen, wo wir wachsen in dir, Herr, wo wir sicher werden in dem, was wir glauben. Dort, wo das so dünn ist im Moment, so wackelig, werden wir stark werden in dir, Jesus. Unser geistlicher Mensch wird gut genährt sein und wird in Stärke gehen können. Dein Wort sagt es, Herr. Und wir vertrauen darauf. Danke, Jesus. Danke von ganzem Herzen, Herr. Danke, Jesus. Amen.